Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen entspräche, dann würde sie sich vielleicht anders anschauen, als sie tatsächlich ist. Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen entspräche, dann würde zum Beispiel eine Plastiktüte, die mit Einkaufen beladen ist und ich auf dem Boden absetze und versuche, sie an die Wand zu lehnen, sich in dem Moment des Absetzens nicht mir entgegenlehnen und die Einkäufe würden nicht hinausfallen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt. Bei mir zu Hause ist das sehr verbreitet. Wenn man eine Plastiktüte mit Einkäufen beladen zu Hause absetzt und an die Wand anlehnt, dann beugt sie sich einem entgegen und die Einkäufe fallen heraus. Manchmal habe ich versucht, im Moment, im Vorgang des Absetzens, die Tüte zu drehen. Hat nicht geholfen. Die Einkäufe fallen trotzdem heraus. Ich glaube, dass das ein weltweit verbreitetes Phänomen ist. Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen entspräche, dann würde die Deutsche Bahn von Schweizern betrieben werden. Insbesondere die deutschen Lokführer würden zeitweise durch Schweizer Kollegen ersetzt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das in den Medien hattet. In unserem ach so ökonomisch prosperierenden Land hatten wir vor einiger Zeit Stillstand, weil eine kleine Gruppe das Land lahmgelegt hat. Die Wirklichkeit entspricht aber nicht immer unseren Wünschen. Das tut sie nicht. Und das einzusehen und sich damit zu arrangieren, gehört mit zum Prozess der persönlichen Reifung. Also zum Erwachsenwerden. Manche Menschen werfen nun gläubigen Menschen vor, die an einen Gott oder an etwas Göttliches glauben, dass sie genau diesen Reifungsprozess noch nicht durchlaufen haben, dass sie also nicht damit klarkommen, dass die Wirklichkeit nicht immer unseren Wünschen entspricht. Und die würden auch den Titel dieses Vortrags genauso verstehen. Welchen Gott hätten sie denn gern? Manche Menschen würden sagen, naja, das ist ja typisch für gläubige Menschen. Gläubige Menschen machen nämlich im Grunde genau das. Sie denken sich einen Gott, den sie gerne hätten, der ihnen hilft, mit den Schwierigkeiten und den ganz normalen Problemen dieses Lebens zurechtzukommen. Diesen Gott gibt es gar nicht. Er ist in Wirklichkeit nur eine Projektion ihrer Wünsche. Und damit habe ich das Kind schon beim Namen genannt. Das ist nämlich einfach eine moderne Form eines ganz klassischen religionskritischen Einwands gegen Religiosität, gerade gegen den christlichen Glauben, nämlich die sogenannte Projektionstheorie, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, vor allem von Ludwig Feuerbach, in Abwandlung auch bei Karl Marx und bei Sigmund Freud zu finden ist. Und die Projektionstheorie besagt, grob zusammengefasst, Folgendes: Menschen, die an Gott oder an etwas Göttliches glauben, sind Menschen, die in irgendeiner Weise mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, die Defizite und Schwierigkeiten empfinden. Und deswegen malen sie sich einen Gott an den Himmel, der ihnen hilft, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Diesen Gott gibt es aber gar nicht, sondern er ist in Wirklichkeit eine Projektion ihrer Wünsche, eine, guten Abend, ich habe gerade erst begonnen, gar kein Problem, hallo, eine Projektion auch ihres Selbstbildes ins Riesenhafte vergrößert. Also, Menschen sind endlich, Gott muss unendlich sein. Menschen sind manchmal freundlich, Gott ist allgütig. Menschen sind zeitlich begrenzt, Gott ist ewig, Menschen sind ein bisschen wirksam, Gott ist allmächtig und so weiter. Aber diesen Gott gibt es natürlich nicht, sondern er ist nur eine ins Riesenhafte vergrößerte Version eines Menschen als Projektion der Wünsche von Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Soweit die Theorie. Nun bin ich selber nicht nur evangelischer Theologe, sondern zusätzlich auch überzeugter Christ. Und ich habe mit dieser Theorie so meine Schwierigkeiten. Ich habe gegen diese Theorie mehrere Einwände. Der erste Einwand lautet, diese Projektionstheorie sagt nichts über die Wahrheitsfrage. Also über die Frage, ob die Aussagen, die Glaubende treffen, wenn sie über Gott, über das Göttliche reden, ob die stimmen oder nicht. Ob es Gott gibt oder nicht, sondern die Theorie setzt schon voraus, dass die Wahrheitsfrage geklärt ist, negativ geklärt ist. Mit anderen Worten, die Theorie setzt voraus, es gibt keinen Gott. Die Theorie sagt sozusagen, es gibt keinen Gott. Kommt, das wissen wir. Gott kann es gar nicht geben. Jetzt schauen wir mal, warum trotzdem so viele Menschen an ihn glauben. Das kann man so fast wörtlich nachlesen, zum Beispiel bei Sigmund Freud. Wir setzen voraus, dass die Ansprüche der Religion falsch sind. Wie kommt es, dass trotzdem so viele Menschen daran glauben? Wenn man das voraussetzt, wenn man diese Voraussetzung mitmacht, Gott kann es nicht geben, dann ist die Sache mit der Projektion eine gute Erklärung. Nur die Erklärung sagt nichts darüber raus, ob es Gott gibt oder nicht. Denn zweitens, dass jemand ein Bedürfnis nach etwas hat, heißt noch lange nicht, dass dieses Etwas nicht existiert. Im Gegenteil, Normalerweise, relativ häufig jedenfalls, geben uns doch unsere Bedürfnisse gerade Aufschluss über die Wirklichkeit. Das, was wir benötigen, das gibt es auch. Häufig ist das jedenfalls so. Daran kann man das geradezu erkennen, ja? Wir sind als Menschen auf Nahrung angelegt, wir haben Hunger, es gibt Nahrung. Wir sind als Menschen soziale Wesen, wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Menschen, es gibt andere Menschen. Warum soll das nun beim religiösen Bedürfnis auf einmal umgekehrt sein? Warum soll da gelten, du Mensch hast ein Bedürfnis nach etwas Höherem, also kann es das nicht geben? Das wäre so, als wenn man zu jemandem sagte, du hast Hunger, also gibt es kein Essen. Das wäre nicht besonders nett, das zu sagen. Es wäre zumindest auch nicht logisch. Wenn man dagegen auch nur hypothetisch annimmt, es könnte doch sein, dass es einen Gott gibt. Es könnte sein, dass es einen Gott gibt, der diese Welt inklusive ihrer Bewohner geschaffen hat. Dann ist es doch geradezu zu erwarten, dass die Bewohner dieser Welt hin und wieder ein Bedürfnis nach diesem Schöpfer verspüren. Das ist eine moderne Paraphrase eines großen Satzes, den vor 1600 Jahren schon der Philosoph und Theologe Augustin gesagt hat. Der hat gesagt, in einer Bekenntnisschrift, in einem Gebet, das er an Gott gerichtet hat, Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist es unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Versteht ihr, ich würde das ja gar nicht in Abrede stellen, dass mein Glaube mir hilft und dass ich mit diesem Leben auch nicht immer zurechtkomme. Dass ich an meine Grenzen komme und dass Gott mir in diesen Grenzsituationen hilft. Nur würde ich daraus kein Argument gegen den Glauben machen. Es kann genauso gut ein Argument für den Glauben sein. Ist doch zu erwarten, dass ich als Geschöpf Gottes, wenn es ihn gibt, so gebaut bin, dass ich merke, dass ich ihn brauche. Ich würde daraus auch nicht wieder versuchen, einen Beweis für Gott zu machen. Gott beweisen ist sowieso eine ganz schwierige Strategie. Das funktioniert nicht. Begründen kann man glauben, beweisen kann man ihn nicht. Ich würde das nicht versuchen, weil mir dann doch zu viele Menschen begegnen, die sich selbst als völlig religiös unmusikalisch bezeichnen. Ich habe bis vor einem Jahr, momentan wohne ich in Hessen, das ist so der Bibelgürtel Deutschlands, aber bis vor einem Jahr habe ich im äußersten Nordosten Deutschlands gewohnt. Das ist statistisch gesehen eine der entkirchlichsten Regionen der Welt. Mecklenburg-Vorpommern, Nordosten Deutschlands. Und da gibt es viele Menschen, die sagen, ich spüre das aber gar nicht. Ich bin religiös und musikalisch. Also würde ich nicht versuchen, daraus ein Argument zu machen. Man kann natürlich auch mit solchen Menschen ins Gespräch kommen und feststellen, merkst du nicht doch auch, dass du immer auf der Suche bist nach mehr? Du nennst es nicht Gott, aber du merkst, das, was dir das Leben bietet, das reicht nicht. So kann man schon ins Gespräch kommen. Aber ich würde trotzdem nicht versuchen, daraus ein Beweisverfahren zu machen, allenfalls einen Hinweis. Das ist mein zweiter Einwand gegen die Projektionstheorie. Ein Bedürfnis nach etwas kann gerade ein Hinweis auf die Existenz dieses Etwas sein. Das ist kein Beweis, aber das zeigt, dass das Gegenargument nicht funktioniert. Mein dritter Einwand gegen die Projektionstheorie lautet, das unterbewusste Bild, das wir haben können von einer Sache, kann ja gerade auch ein Hindernis sein. Dafür daran zu glauben. Die unterbewussten Vorstellungen, die wir entwickeln, auch unsere Projektionen, die wir haben, die legen uns den Glauben ja gar nicht unbedingt immer nahe, sondern das unterbewusste Bild, das wir von einer Sache oder auch von einem Glauben haben können, kann gerade ein Hindernis sein. Das stimmt also nicht unbedingt, dass Menschen, wenn sie mit dem Thema Glaube konfrontiert sind, sofort unterbewusst empfinden, das möchte ich gerne, sondern oft werden sie unterbewusst abgeschreckt und diese unterbewussten Projektionen sind oft viel wirksamer, auch im Gespräch mit ganz aufgeklärten Menschen, als unsere rationalen Argumente. Die rationalen Argumente sind auf der Oberfläche, aber das Entscheidende spielt sich häufig einen Stockwerk tiefer ab, bei unseren unterbewussten Bildern von etwas. Und vielleicht ist das gerade heute in unserer Zeit eins der größten Hindernisse für Menschen auf dem Weg zum Glauben, also das, was Menschen am ehesten vom Glauben abhält, das Bild, das sie haben, vom Glauben, von Religiosität insgesamt. Nämlich das Bild, dass Religiosität, dass Religion eine potenziell gefährliche Kraft ist, die dazu führt, dass Menschen ihren Verstand in den Ruhezustand schalten. Und kritische Fragen nicht mehr bedenken, immun sind gegen Kritik. Einer der heutzutage prominentesten Vertreter dieser Sicht ist der englische Naturwissenschaftler Richard Dawkins. der unter anderem gesagt hat, ich bin gegen Religion, weil sie uns lehrt, damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen. Er hat gesagt, ich bin gegen Religion, weil sie uns lehrt, damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen. Das hat Richard Dawkins, und ich glaube, er spricht damit für das Empfinden vieler Menschen, die Extremform dieser Art von einer Religiosität, die beängstigend sein kann und die immun zu sein scheint gegen Kritik. Die Extremform davon können wir tatsächlich jeden Tag in den Nachrichten verfolgen, wenn wir in den Nahen Osten schauen, wo radikale Gruppen, ob unter dem Deckmantel der Religion oder ob tatsächlich persönlich religiös motiviert, das wage ich nicht zu beurteilen, aber zumindest mit religiöser Rhetorik im Munde schrecklichste Gräueltaten verüben. Und das ist eine innerislamische Debatte. Es geht an der Stelle nicht um den Islam. Viele Muslime sind darüber genauso erschreckt wie wir im vermeintlich christlichen Abendland. Und wenn wir in unsere eigene Geschichte zurückschauen, ein paar Jahrhunderte, merken wir, dass wir uns da nicht mit Ruhm bekleckert haben. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts haben die angeblich christlichen Nationen Europas einen schrecklichen, vollkommen sinnlosen Krieg gegeneinander geführt. Das ist gerade mal 100 Jahre her. Also wir haben an der Stelle nicht das Recht, uns über andere zu erheben. Es ging mir nur um diese Frage, ist es denn wirklich so, dass Religiosität den Keim dafür immer schon in sich trägt, für diesen erschreckenden Fanatismus? Natürlich sind die Vertreter von Religiosität bei uns in Deutschland, in der Schweiz, in Mitteleuropa in aller Regel moderater. Wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten, dann haben sie Hochschulabschlüsse, ne, so ich zum Beispiel, oder sind kirchliche Funktionäre, wirken eigentlich ganz okay, ungefährlich. Manchmal sind sie vielleicht sogar ein bisschen zu moderat. Einer meiner früheren Vorgesetzten in der evangelischen Kirche im Rheinland hat selber mal gesagt, wenn man in unsere Kirchen kommt, hat man manchmal den Eindruck, dass gesagt wird, wir wissen ja auch nicht so genau, was wir glauben sollen. Aber das mit uns nicht zu wissen, dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Das ist für unsere großen Kirchen im christlichen Abendland vielleicht nicht ganz untypisch. Also vielleicht sind wir auch eher ein bisschen zu moderat. Aber manche Menschen sagen, so moderat Vertreter von Religiosität in unseren Breitengraden auftreten, steckt nicht doch im Akt des Glaubens selbst schon der Keim der Irrationalität? Also schon in der Tatsache, dass jemand etwas glaubt, was er nicht empirisch stinkfest machen kann, was er nicht einfach herzeigen kann und was ihn zugleich dem Innersten begeistert und trägt, ist das nicht in sich schon irrational und deswegen potenziell gefährlich? Nun kann ich diesen Vorbehalt verstehen, je nachdem, wie Menschen Glaube, Religiosität bisher vermittelt worden ist. Wenn euch oder anderen zum Beispiel Glaube vermittelt worden ist als etwas, was gegen den Verstand geht. Wenn also gesagt wird, und das klingt manchmal ganz fromm und ganz beeindruckend, vergeistigt, wenn gesagt wird, ja, das kannst du mit dem Verstand nicht durchdringen, das musst du glauben. Da mag man dann gar nicht widersprechen, aber es ist trotzdem nicht hilfreich, weil es der ultimative Diskussionsstopper ist im Gespräch über den Glauben, wenn man sagt, das kannst du nicht mit dem Verstand durchdenken, das musst du einfach glauben. Ja, und was jetzt? Wie können wir denn darüber noch ins Gespräch kommen, als Vertreter unterschiedlicher Weltanschauungen? Glaube als etwas, was dem Denken widerspricht. Man muss fairerweise sagen, dass Christen an diesem Bild nicht immer unschuldig gewesen sind. So wie der Pastor, von dem ich mal gehört habe, wie man so sagt, ich habe mal gehört von einem Pastor, der hält eine Bibelstunde. Und dabei liest er aus dem Alten Testament vor, aus dem ersten Teil der Bibel, und er liest vor, und Eva war, dann blättert er weiter, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Und von innen und außen war sie ganz mit Pech beschmiert. Er hat aus der Geschichte von Adam und Eva vorgelesen, dann hat er aus Versehen zu weit geblättert, ist in der Geschichte von der Arche Noah gelandet. Das hat er nicht gemerkt. Jetzt versucht er verzweifelt, diesen Text auszulegen. Und sagt, okay, dass Eva 300 Ellen lang war, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch, das können wir uns durchaus vorstellen. Denn sie war immerhin die Mutter des Menschengeschlechtes. Aber dass sie von innen und außen ganz mit Pech beschmiert war, das können wir uns nicht vorstellen, das müssen wir einfach glauben. wenn, jetzt mal Scherz beiseite, wenn euch Glaube bisher so vermittelt worden ist, als etwas, was man anstelle von Vernunft oder der Vernunft widerstreitend haben sollte, kann ich jeden verstehen, der sagt, nee, ich bin erwachsen, ich habe meinen Verstand, den möchte ich gerne auch benutzen. Eine zweite Sicht von Glaube, bei der ich verstehen kann, wenn man mit Glaube wenig zu tun haben möchte, ist, wenn euch Glaube präsentiert worden ist als moralisch aufgeladenes Muss. Das musst du glauben. Anständige Leute glauben sowas. Wie kannst du es wagen, das zu bezweifeln? Was soll denn deine Tante denken? Das glauben wir. Das wird so offen natürlich nie gesagt, aber subtil ist das die Philosophie nach wie vor vieler Familien und vieler Gemeinschaften. Das glauben wir, das darf man nicht bezweifeln. Das Problem daran ist, dass es nicht funktioniert. Ich kann meine Grundüberzeugung nicht einfach per Willensentschluss steuern. Beim christlichen Glauben geht es ja um eine Grundüberzeugung. Theologen nennen das existenzbestimmendes Vertrauen. Und das entwickelt sich, wenn mir etwas oder jemand als vertrauenswürdig begegnet. Ich kann beschließen, mich darauf einzulassen, mich damit auseinanderzusetzen. Das kann ich alles machen. Aber ich kann es nicht per Knopfdruck anschalten oder abschalten. Ich kann zum Beispiel nicht beschließen, bestimmte Dinge nicht mehr zu denken. Zum Beispiel bestimmte kritische Fragen oder Zweifel einfach so abzuschalten. Das geht nicht. Und wenn man das versucht, geht der Versuch nach hinten los. Das kann ich euch mit einem ganz klassischen psychologischen Experiment kurz demonstrieren. Stellt euch mal vor, ich sagte zu euch, ich gebe euch 10.000 Euro oder wie viel Schweizer Franken sind das? 12.000 Schweizer Franken. Ich gebe euch 10.000 Euro, wenn ihr 10 Minuten lang an keinen rosa Elefanten denkt. Schon ist alles voller rosa Elefanten, nicht wahr? Denn der Versuch, etwas willentlich zu steuern, löst genau das Gegenteil aus. Also, Glaube als Muss funktioniert nicht. Stattdessen bin ich entschieden dafür, und dafür stehe ich auch mit meiner Biografie ein, dass Glaube und Denken zusammengehören, eng zusammengehören. Dass Glaube kritische Fragen aushalten können muss und dass er auch Gründe nennen kann dafür, was er glaubt. Und das war für mich persönlich sehr wichtig, als ich mit 15, 16 Jahren zu einem engagierten christlichen Glauben kam, traditionell religiös erzogen, aber zu einem engagierten Glauben kam ich erst als Jugendlicher. Ich kam damals in Kontakt mit einer ganz normalen christlichen Jugendgruppe in der Nachbargemeinde. Da bin ich hingegangen, weil ich die Leute nett fand, aber diese Leute haben mich in einer bestimmten Weise fasziniert. Das konnte ich erst nachher rückblickend in Worte fassen, nämlich dadurch, dass sie geredet haben von Gott, so als ob es den wirklich gäbe. Das hatte ich so bisher noch nicht erlebt. Gott als Idee oder als frommes Gefühl, aber Gott als Realität, Personales gegenüber, das war mir neu. Also habe ich mir eine Frage gestellt, die möglicherweise untypisch ist für 15-jährige Jugendliche, aber ich habe sie damals mir gestellt, nämlich, ist das alles wahr? Stimmt das? Was diese Menschen sagen von Gott, von Jesus, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er von den Toten auferstanden ist, all diese Dinge. Stimmt das? Es kann ja nur eins von beiden sein. Entweder ist es wahr oder ist es nicht wahr. Und wenn es wahr ist, ist es wichtiger als alles andere. Also habe ich diskutiert, Bücher gelesen und Leute befragt, meine damalige Jugendleiterin tut mir heute noch leid, weil ich das wissen wollte. Und innerhalb eines halben Jahres, ohne besondere, wunderhafte Erscheinung, aber im Lauf eines längeren Denkprozesses kam ich zu dieser Überzeugung, die irgendwann mehr war als nur eine Kopfüberzeugung. Ja, es stimmt. Zeit meines Lebens seitdem ist es für mich wichtig, das zusammenzuhalten. Wenn das Ganze wahr ist, dann muss es jede Anfrage aushalten. Und das ist für mich auch ein Kennzeichen eines überzeugten Glaubens, dass er sich Anfragen stellt. Und deswegen ist die Abschottung gegen Fragen für mich nicht Ausweis eines starken Glaubens. Also Fundamentalismus, egal in welcher religiösen Couleur, ist aus meiner Sicht nicht Zeichen für eine starke Überzeugung, sondern eher Zeichen von Angst, wenn man bestimmte Fragen gar nicht zulässt. Und übrigens gibt es das nicht nur in Religion, sondern auch in anderen weltanschaulichen Gruppen. Das und das darfst du gar nicht denken. Da werde ich schon immer ganz skeptisch. Wenn man sich seiner Sache gewiss ist, dann kann man es sich leisten, sich hinterfragen zu lassen. Ich persönlich kann nicht jede Frage beantworten, aber ich möchte mich jeder Frage stellen. Deswegen gibt es nachher auch Gelegenheit für Rückfragen und für Diskussionen. Wenn ihr an dieser Stelle dennoch skeptisch seid und sagt, jetzt will er also Gründe zeigen für seinen christlichen Glauben, na, wollen wir mal gucken, wie weit das reicht. Wenn ihr an dieser Stelle skeptisch seid, dann habt ihr meine volle Sympathie. Ich halte nämlich Skepsis grundsätzlich für eine Tugend, von der wir möglicherweise sonst eher zu wenig haben. Skepsis ist nämlich die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas erzählt, zu dem, was er mir erzählt, zunächst mal so einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen, kann ja sein, aber nenn mir erstmal Gründe für das, was du da sagst. Wenn du mir Gründe nennst und sie stichhaltig sind, will ich mich darauf einlassen. Wenn man so mit einer anderslautenden Überzeugung umgeht, finde ich das völlig in Ordnung. Ich würde nur von dieser Art von gesunden Skepsis eine andere Form von Skepsis unterscheiden wollen. Die nenne ich sture Skepsis oder professionelle Skepsis, die sich auch durch die besten Gegengründe nicht erweisen lässt. So wie bei dem Mann, von dem ich mal gehört habe, wie gesagt, wie man so sagt, der war der festen Überzeugung, er sei tot. Es tut mir auch leid, aber so geht die Geschichte. Der Mann glaubte, er sei tot. Viele Ärzte konnten ihm das nicht ausreden. Dann kam er zu einem Arzt, dem der Geduldsfaden riss. Und dieser Arzt sagte zu ihm, Sie glauben also, Sie sind tot. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich lese Ihnen jetzt einen Satz aus einem medizinischen Lehrbuch vor. Und Sie sagen mir, ob Sie glauben, dass der Satz stimmt. Okay? Der Mann sagt, okay, der Arzt liest vor, tote Menschen bluten nicht. Glauben Sie, dass das stimmt? Der Mann sagt, das steht in einem medizinischen Lehrbuch, das wird schon stimmen. Okay, sagt der Arzt, Ärmel hoch. Der Mann krempelt den Ärmel hoch, der Arzt nimmt eine große Spritze, sticht dem Mann in den Unterarm, ein dicker Blutstropfen rollt ihm über den Arm und der Mann ruft ganz begeistert, ein Wunder, tote Menschen bluten doch. Das war natürlich eine erfundene Geschichte, die nur diese eine Pointe hat, nämlich, dass ich eine gesunde Skepsis unterscheiden wollen würde von einer allzu beharrlichen Skepsis. Zu einer solchen gesunden Skepsis lade ich euch ein, mal hinzuhören, mir ein paar Minuten Zeit zu geben, ein paar Gründe für den Glauben zu entfalten. Hinterher gibt's Gelegenheit für Rückfragen, gerne auch für kritische Nachfragen. Ich beginne mit einer Behauptung, die euch möglicherweise überrascht. Und diese Behauptung lautet, ich kann von mir aus nichts über Gott sagen. Wie sollte ich das auch machen? Wenn es wirklich so etwas oder so jemanden geben sollte wie G-O-T-T, also jemanden, der dafür zuständig ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, inklusive Milchstraßen, Galaxien, Sonnensysteme, Planeten, Meere, Kontinente, Städte, uns hier in diesem schönen Hörsaal mit unseren grauen Zellen. Wenn es diese Wirklichkeit geben sollte, die diese Wirklichkeit gemacht hat, wie sollen dann wir als Teil dieser Wirklichkeit mit unseren grauen Zellen aus diesem Hörsaal heraus irgendetwas Definitives über diese andere Wirklichkeit sagen können? Das können wir nicht. Wir könnten höchstens spekulieren. Wir können noch nicht mal etwas ausschließen. Wir können eigentlich nur schweigen. Gut, sagen einige Menschen an dieser Stelle befreit, dann bist du als Theologe zwar arbeitslos, aber wir haben jetzt die besten Gründe, in das nächstgelegene Café zu gehen. Es sei denn, diese andere Wirklichkeit sagt etwas über sich selbst. Ich kann, wenn es Gott gibt, nichts über ihn sagen, es sei denn, er sagt etwas über sich selbst. Er teilt sich mit. Und Christen behaupten, und das ist tatsächlich der Kern des christlichen Glaubens, Christen behaupten, dass Gott genau das gemacht hat. An einem zentralen Punkt in der Geschichte der Menschheit hat er sich mitgeteilt, nicht in eine Institution, auch nicht in einer Ideologie und übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in einer Person, in der Person Jesus Christus. Christen glauben also, Gott hat gesagt, hiermit beendige ich alle Spekulationen darüber, wer ich bin und wie ich bin. So bin ich. So wie dieser jüdische Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert eurer Zeitrechnung. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, Gottes Liebe, schaut euch an, wie Jesus mit Menschen umgeht. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, Gottes Gerechtigkeit, hört euch an, was Jesus sagt. Was Jesus sagt, sage ich. Was Jesus tut, tue ich. Ich, Gott, bin wirklich ganz genau so. Das ist der Grund, warum Christen immer von Jesus reden. Nicht, weil wir Jesus Fans wären das vielleicht auch, aber das ist nicht so wichtig, sondern weil Jesus, philosophisch gesprochen, unsere erkenntnistheoretische Grundlage dafür ist, überhaupt etwas Verbindliches über Gott zu sagen. Und natürlich gehört Jesus als historische Person in eine Geschichte hinein, in die Geschichte des Volkes Israel. Jesus selbst war gläubiger Jude. Diese Geschichte ist notwendig, um ihn überhaupt zu verstehen. Aber als definitive und unüberholbare und unmissverständliche Selbstmitteilung Gottes sehen Christen Jesus selbst an. Na gut, sagt er jetzt vielleicht, das ist ja schön und gut, aber das äußert sich ja, das ändert sich ja, das unterscheidet sich ja strukturell nicht so unbedingt von den Ansprüchen anderer Offenbarungsreligionen. Also Muslime haben doch auch ihre Offenbarung, die sagen vielleicht nicht, dass Gott sich in Mohammed offenbart hat, aber im Koran hat er sich doch anscheinend auch irgendwie mitgeteilt. Und andere Offenbarungsreligionen sagen wieder was anderes. Warum soll ich jetzt ausgerechnet den Christen glauben? Nebenbei bemerkt, wenn das stimmt, dass Gott sich in Jesus zeigt, dann zeigt er sich in einer völlig anderen Art und Weise, als die Projektionstheoretiker vermuten. Gerade nicht als groß und überwältigend, sondern zunächst einmal als ganz klein. Wenn das stimmt, dass Gott sich in Jesus zeigt, dann zeigt er sich zunächst einmal so, als schreiendes, lebendiges Bündel Mensch. Gott wird ein Baby. Gott wird ein Junge, ein junger Mann, lernt zu sprechen, lernt einen Beruf, macht Erfahrungen, tritt öffentlich auf, sagt zu den Leuten sinngemäß, ihr dachtet immer, Gott ist für die Menschen da, die es religiös und moralisch voll drauf haben. Ich sag euch, Gott ist für alle da. Und er hat eine ganz besondere Sympathie für die Menschen, die meinen, dass sie ganz weit von ihm weg sind. Dieser Umgang mit Menschen erregt den Unmut der damaligen religiösen Führungselite und der politischen Machthaber. Am Ende landet er am Kreuz, also am elektrischen Stuhl der Antike. Wenn das wirklich Gott ist, dann unterscheidet sich dieses Bild von Gott, aber auch sowas von den Größenfantasien, die die Religionskritiker den Gläubigen vorwerfen. Ein Gott, der freiwillig klein wird und leidet für die Menschen, die er liebt. Das ist nicht ein Gott, den man sich selbst in seinen kühnsten Träumen ausdenkt. Darauf kommt man so schnell nicht von selbst. Das ist noch kein zwingendes Argument dafür, dass es stimmt. Und deswegen kann ich die Frage verstehen, woher soll ich das nun glauben, dass Gott sich ausgerechnet in Jesus zeigt? Ja, so interessant oder faszinierend das sein mag, nenn mir Gründe. Ich nenne euch den Grund, der für mich am wichtigsten ist. Der Grund lautet: weil Jesus genau das von sich beansprucht und das in einer Art und Weise, die für mich ausgesprochen glaubwürdig ist. Weil Jesus genau das von sich beansprucht und das in einer Art und Weise, die für mich ausgesprochen glaubwürdig ist. Das will ich erläutern. Wenn man sich Jesus anschaut, so wie er im Neuen Testament im zweiten Teil der Bibel beschrieben wird, einige von euch waren gestern bei dieser szenischen Aufführung des Markus-Theaters, da habt ihr einen guten Einblick bekommen, wie er da beschrieben wird. Dann werden wir mit jemandem konfrontiert, der eine ganze Reihe interessanter Charakterzüge hatte, aber das vielleicht Entscheidende ist, wie er von sich selbst redet und welchen Anspruch er verkörpert mit seinem Verhalten. Im Neuen Testament, auch abseits des Markus-Evangeliums, finden sich Stellen, wo er in einer ganz erstaunlichen Weise von sich selbst redet und sinngemäß sagt, in mir begegnet euch Gott selbst. Ich verkörpere Gott selbst. Ich stehe an der Stelle des Gottes Israels, des Schöpfers dieser Welt. Das sagt er in einigen steilen Sätzen, die finden sich vor allem im Johannes-Evangelium. Da sagt Jesus an einer Stelle, ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht nur, ich kenne die Wahrheit, das wäre schon ausgesprochen ehrgeizig. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit in Person. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Oder an einer anderen Stelle sagt er, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Oder ich und Gott, der Vater, wir sind eins. Das sagt er, vor allem im Johannesevangelium. Der gleiche Anspruch findet sich aber auch in seinem Verhalten, von dem in allen Evangelien geredet wird, gerade auch im Markus-Evangelium, verkörpert in dem, was er tut. Nämlich überall da, wo er wildfremden Menschen, die er noch nie zuvor gesehen hat, zuspricht, hiermit sind dir seine Sünden vergeben. Erregt das sofort den Unmut der Umstehenden, weil die sagen, Moment mal, Sündenvergebung nach Auskunft unserer hebräischen Bibel ist allein Gottes Zuständigkeit. Nur Gott kann Sünden vergeben. Das ist absolute Kompetenzüberschreitung, was du hier machst. Du machst dich selbst zu Gott, wenn du das zu jemandem sagst. Warum ist das wichtig? Weil Wenn wir eins von Jesus historisch ziemlich genau wissen, dann, dass er selber gläubiger Jude war. Das heißt, dass er zu einer Kultur und Religion gehörte, in der der Name Gottes nur mit äußerster Ehrfurcht verwendet wurde und wird. Und wenn ein solcher Mensch von sich sagt, ausdrücklich und auch mit seinem Verhalten, in mir begegnet euch Gott selbst, dann ist das ein ungeheuerlicher Anspruch. Und dann lässt es logisch nur folgende drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, es stimmt nicht, was Jesus sagt. Und er weiß, dass es nicht stimmt. Dann hat er gelogen. Die zweite Möglichkeit, es stimmt nicht, was Jesus sagt. Und er weiß nicht, dass es nicht stimmt. Dann hat er ein Problem. Die dritte Möglichkeit, es stimmt. Und so unwahrscheinlich und ungewohnt es uns möglicherweise erscheint, dann stimmt auch alles, was er sonst von sich behauptet. Und dann stimmt tatsächlich, dass Gott uns in dieser Person begegnet. Noch einmal, Jesus erhebt diesen Anspruch, an Gottes Stelle zu stehen. Entweder das stimmt nicht und er weiß es, dann hat er andere Menschen bewusst getäuscht. Warum auch immer. Oder aber es stimmt nicht und er weiß es nicht, dann hat er sich selbst fürchterlich getäuscht. Dann hat er so etwas Ähnliches wie eine religiöse Psychose. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe Zivildienst gemacht in einem psychiatrischen Krankenhaus, 15 Monate lang. Ich habe immer gesagt, ich war 15 Monate in der Psychiatrie, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte. Also nicht zum Militär. Ja, als Zivildienstleistender. Okay. Oder aber, es stimmt, was er von sich sagt. Und noch einmal, so ungewohnt es uns erscheinen mag, dann stimmt auch alles, was er sonst von sich sagt. Und dann konzentriert sich die ganze Frage nach Gott auf die Vertrauensfrage zu dieser Person, auf die Frage, kann ich, will ich diesem Jesus vertrauen? Und wenn ihr an dieser Stelle zu Recht anmerkt, Moment mal, das Ganze scheint doch darauf zu basieren, dass wir etwas Genaues über Jesus sagen können. Das heißt, dass wir mittels des Neuen Testamentes Informationen über Jesus bekommen können. Das ist ja gar nicht gesagt. Wer weiß dann, ob das alles historisch genau überliefert ist? Wenn ihr dazu Fragen habt, lade ich euch herzlich ein, die gleich im Anschluss zu stellen. Es gibt schon Möglichkeiten zu zeigen, wie gut historisch diese Texte belegt sind. Also wenn ihr dazu Fragen habt, gerne. Es würde nur ein bisschen den Vortrag sprengen, wenn ich darauf jetzt schon in extenso eingehen würde. Selbst wenn man nur Teile des Neuen Testamentes für bare Münze nimmt und meinetwegen Wunderheilungen und sonstige Berichte zunächst mal zur Seite schiebt, selbst dann ist man mit einer Person konfrontiert, über die man sich trotzdem Gedanken machen kann und zu der man sich die Frage stellen kann, was ist denn nun mit dem? Weiß der, wovon er spricht? Hat er die Menschen bewusst belogen? Hat er sich selber fürchterlich verrannt? Ist er verrückt? Oder hat er recht? Das ist kein Beweis. Aber es ist ein starkes Argument. Das hat mich zu Beginn meines Christseins sehr beeindruckt und es beeindruckt mich nach wie vor. An dieser Stelle wird die große Frage nach Gott und was den Glauben an Gott denkmöglich macht, konzentriert auf die sehr konkrete Vertrauensfrage, kann ich, will ich Jesus vertrauen? Es ist nicht blindes Vertrauen, bei dem ich Gegenargumente einfach wegschiebe, meinen Verstand dann doch abschalte, sondern sehendes Vertrauen, ein Vertrauen angesichts all dessen, was dafür spricht. Es gibt keine Beweise, aber Gründe, die stark genug sind, um mich dazu in die Lage zu bringen, mich mal testweise darauf einzulassen. Und doch kann ich verstehen, wenn man sich an diesen Gedanken erst einmal gewöhnen muss. Dazu kann ich nur sagen, willkommen im Club. Ein Mann sieht nach oben und sieht über sich den offenen Himmel. Es ist mitten am Tag, es ist heiß und staubig. Ein Mann sieht nach oben und sieht über sich den offenen Himmel und die verschwitzten Oberkörper von vier Männern, die ihn tragen. Der Mann liegt auf dem Rücken, er bewegt ein bisschen den Kopf hin und her, er kann nicht mehr bewegen als den Kopf, er ist gelähmt. Der Mann denkt nach. Versuch's doch mal, hatten seine Freunde zu ihm gesagt, du hast da nichts zu verlieren. Und der Mann denkt, als ob er das nicht schon oft genug gemacht hätte, es versucht und sich hat hintragen lassen zu irgendwelchen Quacksalbern, die ihn geködert haben mit falschen Versprechungen. Wieder nichts gewesen. Aber denkt er sich, seine Freunde haben ja recht, er hat nichts zu verlieren. Die vier Träger mit der Trage, mit diesem gelähmten Mann draufbleiben stehen. Der Gelähmte spürt, dass eine große Menschenmenge in der Nähe ist. Eine große Menge von Menschen kann man spüren, auch wenn niemand etwas sagt. Und diese Menschen schweigen. Sie drängeln sich und sie schieben sich um die Fenster und Türöffnungen eines Hauses. In dem Haus steht ein Mann und spricht. Der Gelähmte hört ein paar Worte und denkt sich, Das stimmt ja wirklich, was die Leute von Jesus sagen. Dass der von Gott redet, das tun zu seiner Zeit viele, aber bei Jesus ist das irgendwie anders. Jesus klingt so selbstverständlich in dem, was er sagt. Er scheint ganz genau zu wissen, wovon er spricht. Die vier Träger beratschlagen, durch diese Menschenmenge ist kein Durchkommen, also gehen sie auf die Rückseite dieses Hauses. Und so ein Landhaus in Palästina in dieser Zeit ist meistens nur ein Stockwerk hoch, hat ein Flachdach und ist aus Holz und Lehm und Stroh gebaut. Zwei der Träger klettern auf dieses Flachdach, die anderen beiden hieven die Trage mit dem Gelähmten hinterher und klettern hinterher oben auf dem Dach. Angekommen fangen sie an, diese Lehm- und Strohballen von dem Dach langsam abzudecken. Die Sonne scheint in das Haus rein, unten hat die Versammlung aufgehört, Jesus hat aufgehört zu sprechen, Staub rieselt runter, alle gucken nach oben, was ist denn da los? Dann lassen die Träger den Gelähmten auf seiner Trage an dicken Tauen langsam in den Raum runter und da liegt der Gelähmte und denkt, ist schon gut, kein Problem, guckt mich nur alle an. Peinlicher als jetzt kann es eh nicht mehr werden. Und Jesus, folgender Satz, muss ich zugeben, steht so nicht in der Bibel, ich glaube aber, dass es so war. Jesus schmunzelt, der nächste Satz steht wieder in der Bibel, und sagt zu dem Gelähmten, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Gelähmte denkt, wieso denn meine Sünden? Das ist doch gar nicht der Punkt. Ich bin gelähmt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen, Jesus ist. Das ist mein Problem. Schon meldet sich die theologisch korrekte Fraktion, die auch im Haus anwesend ist, die dogmatische Aufsichtsbehörde der damaligen Zeit, das waren damals die Pharisäer, und die sagen, Moment mal, was machst du da eigentlich, Jesus? Sünden vergeben, das kannst du gar nicht. Nur Gott kann Sünden vergeben. Du machst dich selbst zu Gott, wenn du das behauptest. Das ist Gotteslästerung. Jesus schmunzelt wieder und sagt zu den Pharisäern, in Ordnung, was ist denn leichter? Zu diesem Menschen hier zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Oder zu ihm zu sagen, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Alle schweigen. Jesus sagt zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Und der Gelähmte hebt seinen Oberkörper, seinen Kopf zum ersten Mal, bewegt seine Arme, seine Hände, seine Beine, schwingt sich von der Trage, guckt sich um, nimmt seine Trage und geht nach Hause. Wenn ihr an dieser Stelle der Geschichte Schwierigkeiten habt, weil ihr sagt, Moment, ja, Wunderheilung, eins nach dem anderen. Lasst diesen Teil meinetwegen erstmal weg. Entscheidend ist für mich der Anspruch, der in dem laut wird, was Jesus vorher sagt. Ich glaube, dass das alles so war. Ich habe auch Gründe dafür, das zu glauben. Aber entscheidend ist was anderes. Entscheidend ist der Anspruch, der sich in dem äußert, was Jesus vorher sagt. Was ist denn, wenn Gott wirklich so ist? Dann konzentriert sich die ganze große Frage auf die Wahrheit von Religion, auf diese Person. Und dann entscheidet sich an Jesus, wer und wie Gott ist. Und dann entscheidet sich an Jesus auch, welches Bild von Gott wir haben und welches Bild von Gott wir in die Welt tragen. Und das beeinflusst dann hoffentlich auch, wie wir miteinander umgehen. Was ist, wenn Gott so ist? Ich kann euch die Antwort auf die Frage, was ihr jetzt mit der Person Jesus anfangt, nicht abnehmen. Meine Bitte ist nur, dass ihr den Gedanken, ich muss mir das mal überlegen, wie ich dazu stehe, dass ihr den nicht einfach vorbeirauschen lasst, sondern denkt irgendwann heute Abend, wenn ihr nochmal in Ruhe Zeit habt zum Nachdenken, denkt einfach nochmal drüber nach. Was denke ich eigentlich über Jesus? Damit danke ich euch für euer geduldiges Zuhören. Jetzt ist Gelegenheit für Rückfragen. Danke fürs Zuhören.